Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Träumen Sie im Moment auch so viel und fühlen sich immer müde? Durch das Masketragen, das ewige Konferieren am Bildschirm, den fehlenden sozialen Austausch. Dann leiden Sie vielleicht unter dem Fatigue-Syndrom. Von dem spricht der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und er bezieht den Begriff der signifikanten Müdigkeit auf unseren momentanen emotionalen Reflex auf den abgewählten US-Präsidenten Trump. Wir sind ihm plötzlich müde. Auch die Medien mögen ihn nicht mehr. Dieses Phänomen gucken wir uns heute einmal genauer an. Doch zunächst in die Türkei. Gestern gab es aus Straßburg ziemlich vergiftete Grüße an den Bosporus. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, verkündete ein Urteil und verurteilte zunächst mal das Land wegen der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Es ging dabei um die Frage, ob Journalisten der Zeitung Cumhuriyet zu Unrecht von der Türkei inhaftiert worden waren. Der EGMR urteilte nun ja, die Strafen seien auf der Grundlage von Spekulationen erfolgt. Kurze Erinnerung, 2016 hatten türkische Gerichte 10 Journalisten nach dem gescheiterten Putschversuch gegen die Regierung Erdogan in Untersuchungshaft gehalten. Ich habe vor der Sendung mit der Türkei-Korrespondentin Karin Sens gesprochen. Das EGMR fordert jetzt von der Türkei je 16.000 Euro an die Kläger zu zahlen. Wie ist das von der türkischen Regierung aufgenommen worden?
Also zumindest gab es keine öffentlichen Reaktionen darauf. Die Frage ist jetzt, ob man bezahlen wird oder nicht. Aber diese Informationen haben wir nicht. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass sowas ignoriert wird. Wir haben beispielsweise den Fall von Selahattin Demirtas, der frühere Chef der pro-kurdischen HDP, der im Gefängnis sitzt. Wir haben den Fall des Kulturmäzens Osman Kavala, der im Gefängnis sitzt. Und in beiden Fällen hat eben auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass sie sofort freizulassen sind. Man hat dann sozusagen über einen Kunstkniff, indem man neue Verfahren angestrengt hat, gesagt, man kann sie gar nicht freilassen und die beiden sind tatsächlich immer noch im Gefängnis. Das sind also sehr drastische Fälle und das beweist eben schon, dass man offensichtlich sich über die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, wenn auch mit Kniffen, hinwegsetzt und man hofft jetzt eben auf der oppositionellen Seite auf den Europarat, auf das Europäische Parlament und da hat ja Deutschland jetzt in beiden den Vorsitz.
Sie haben gerade 2 weitere Beispiele genannt. Man könnte das Straßburger Urteil schon als eine Entscheidung ansehen, die aus dem europäischen Elfenbeinturm herauskommt und auf ihrem Weg in die Türkei einfach verhallt. Interessant ist aber ja schon, dass einer der 7 Straßburger Richter türkischstämmig ist und der EGMR stellte fest, dass die Inhaftierung der Journalisten nicht nur gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt, sondern auch gegen türkisches Recht. Ist dort denn das Recht auf freie Meinungsäußerung dezidiert festgeschrieben?
Ja, man könnte glauben, so einen Paragraphen gibt es nicht, aber es gibt ihn. Paragraph 26 der Verfassung sagt zum Beispiel, jeder hat das Recht, seine Meinung und Überzeugung in Wort, Schrift, Bild und auf anderen Wegen einzeln oder in Gruppen zu äußern und zu verbreiten. Und Erdogan selber hat mal gesagt, nirgendwo ist die Pressefreiheit so groß wie in der Türkei.
Wo liegt dann das Problem?
Das Problem ist, dass man offensichtlich diesen Paragraphen aus Sicht der Regierung etwas unterschiedlich auslegt, denn die spricht, sobald man von Pressefreiheit spricht, in unserem Sinne von Terrorpropaganda. Wir haben das ganz prominent im Fall von Deniz Yücel erlebt, der ein Interview geführt hat mit einem PKK-Führer und dieses Interview wurde ihm als Propaganda für die PKK ausgelegt. Und das erleben wir in ganz vielen Fällen, sobald praktisch jemand sich äußert, vor allem beim Punkt PKK und beim Punkt Gülen, also der Bewegung des Predigers, des türkischen Predigers Fethullah Gülen, dann reagiert die türkische Regierung, reagiert die türkische Justiz extrem empfindlich und sieht da eben die Meinungsfreiheit deutlich überschritten und sagt, das ist keine Meinungsfreiheit mehr, das ist keine journalistische Arbeit mehr, sondern das ist Terrorpropaganda.
Wie kam es denn im Fall der Cumhuriyet-Journalisten dazu, dass sie trotz dieser vermeintlichen Belege, die die Türkei auch in diesem Fall ja angeführt hat, also Propaganda für terroristische Organisationen, hieß es auch da, dass sie doch wieder freigelassen wurden.
Also man muss auch sagen, dass diese Journalisten, von denen wir jetzt sprechen, nicht mehr für die Cumhuriyet arbeiten. Die Cumhuriyet, würde ich sagen, hat 2018 ihre Zähne verloren. Da wurde der Stiftungsrat neu zusammengesetzt, der sozusagen diese regierungskritische Linie vorgegeben hatte. Und danach war eben diese regierungskritische Linie lange nicht mehr so hart, wie sie davor war. Insgesamt sind 26 Mitarbeiter danach gegangen, haben die Cumhuriyet verlassen. Was das Berufungsgericht angeht, da ist die Begründung relativ kurz. Da heißt es eigentlich nur mangels konkreter Beweise.
Wie geht es den Journalisten jetzt? Die saßen ja immerhin zwischen 7 und 16 Monaten im Gefängnis. Immerhin sind sie aus der Haft entlassen worden. Aber erst vor 2 Monaten hieß es zum Beispiel, dass der Prozess gegen den ehemaligen türkischen Oppositionsabgeordneten Enes Beberoğlu neu aufgerollt werden soll. Das ist in unserem Zusammenhang deshalb interessant, weil er beschuldigt wurde, Cumhuriyet brisantes Bildmaterial zugespielt zu haben. Was bedeutet das für die Arbeit von regierungskritischen Journalisten und Informanten in der Türkei insgesamt?
Sie bleibt schwer. Sie ist schwer und sie bleibt schwer. Sie arbeiten wirklich unter sehr harten Bedingungen. Vielleicht 2 Beispiele, die das, finde ich, sehr gut verdeutlichen. Sehr, sehr banale Beispiele eigentlich. Ein Journalist hat über eine sehr teure Handtasche von Emine Erdoğan berichtet. Das ist die Frau von Präsident Erdoğan. Und er muss sich deswegen in einem Prozess verantworten, weil er darüber berichtet hat und weil er das kritisiert hat. Ein anderer Journalist hat eine Straßenumfrage gemacht, ein YouTuber, und hat aber einen Mann interviewt. Und der hat im Zusammenhang jetzt mit dem Rücktritt des Finanzministers Berat Albayrak, der auch der Schwiegersohn von Präsident Erdoğan ist, der hat in diesem Zusammenhang von einem Familienunternehmen der Regierung gesprochen. Außerdem hat er gesagt, die Diktatur müsse das Land verlassen, und er hat über das Ende von Gaddafi in Libyen und das Ende von Saddam Hussein im Irak gesprochen. Also dieser Mann, der in der Umfrage befragt wurde. Und am Schluss endete er eben mit den Worten, dass eben auch diese Person irgendwann von den Straßen verschwinden werde. Damit hat er wohl Erdoğan gemeint. So, jetzt muss sich nicht nur dieser Mann vor Gericht verantworten, sondern auch dieser YouTuber, der Journalist, der ihn da befragt hat. Also es geht unglaublich schnell, dass man hier als Journalist, vor allem als türkischer Journalist, sich vor Gericht verantworten muss.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Türkei wegen Verletzung der Meinungsfreiheit. Und darüber sprach ich mit Karin Sens. Wenn wir Medien über Trump berichteten, Vergangenheit, dann war es ein wenig so wie beim Kartoffelchips-Essen. Man konnte nicht aufhören, aber irgendwann wurde einem garantiert schlecht. So fasste es gestern der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen treffend zusammen. Haben wir Medien nun also das Nachplappern des Trumpschen Gepolters hinter uns gelassen? Geht so, meint unsere Kolumnistin.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Jetzt. Nach 4 Jahren. Jetzt schalten sie also weg. Am Ende der Präsidentschaft eines Lügenbarons stellen die berichtenden Nachrichtensender wie CNN, MSNBC und ABC fest, dass sie die Lügen von Trump durchaus als solche bezeichnen können. Und dass sie seine Rede unterbrechen können, um zu sagen, wir verbreiten hier gerade Unsinn. Nun, hier sind wir wieder in der ungewöhnlichen Lage, nicht nur den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterbrechen, sondern auch den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu korrigieren, sagte zum Beispiel der NBC-Moderator Brian Williams, nachdem der abgewählte Trump in seiner ersten Rede nach der Wahlnacht die Echtheit der Ergebnisse in Zweifel zog. MSNBC hingegen brach die Übertragung der Rede nach kurzer Zeit komplett ab. Sie hatten einfach keine Lust mehr auf den ganzen Bullshit. In dieser Abkehr von dem gerade abgewählten Präsidenten lag natürlich ein triumphierender Rückgewinn von Deutungshoheit und Erleichterung. Und ja, vielleicht auch ein wenig grimmige Genugtuung. Sogar Fox News wirkten wie frisch gerettete Geiseln, die sich nun endlich von ihrem Stockholm-Syndrom befreien konnten, als sie mit überraschender Flexibilität von Hofberichterstattung zu vom Hofjagen-Berichterstattung wechselten. Es ist ein bemerkenswerter Moment in der Nachrichtengeschichte, diese Geste einer Presse, die immer noch teilweise hilflos versucht, den Umgang mit postfaktischen PolitikerInnen auszuhandeln. Wir haben hier ChronistInnen, die sich weigern, den gerade eben noch mächtigsten Mann der Welt abzubilden. Aber ist es ein Moment medialen Heldenmuts oder auch ein bisschen nachrichtlicher Gratismut? Mich stört hierbei übrigens nicht die inszenierte Abkehr als solches. Ich halte es für einen anzuerkennenden Versuch, mit der Wirklichkeit umzugehen, wenn Nachrichtenanbieter vermelden, dass sie etwas eben nicht vermelden können oder wollen. Mich stört eher das Timing. Jetzt, wo Fox News ökonomisch weniger darauf angewiesen ist, seinen amerikanischen Sonnenkönig zu bespaßen, jetzt, nachdem CNN vorher gefühlt jedem seiner Tweets eigene Sondersendungen gewidmet hat, ja jetzt sich mit Reportergeste ostentativ abzuwenden, wo er als Verlierer die kleinste Violine der Welt auf dem sinkenden Schiff spielt, ist diese Haltung einzunehmen so einfach wie auch ein wenig zu spät. Denn auch wenn diese Stummschaltung aus Sicht der Journalisten vielleicht etwas Gerechtes hat, nach 4 Jahren, in denen Trump die freie Presse nahezu täglich zum Feind erklärt hat, muss man auch feststellen, die Nachrichtenanbieter haben Trumps Spiel bis dahin mitgespielt. Es ist ihnen nicht gelungen, wirksame Gegenstrategien zu entwickeln und damit waren und sind sie bis jetzt Teil des Problems. Das demonstrative Deplatforming des ehemaligen Präsidenten kommt nun zu einem Zeitpunkt, an dem es vielleicht ausgerechnet jetzt kontraproduktiver ist, als es eine positive Wirkung hätte. Während einer theatralischen Inszenierung der Republikaner, die zumindest nach einem sich anbahnenden Staatsstreich aussehen soll, ist journalistisches Ohrenzuhalten und »Lalala, ich kann dich nicht mehr hören, wir haben gewonnen, schalala« rufen, nicht wirklich die souveränste Art, damit umzugehen. Trump sozusagen zu canceln wäre vorher ein Akt demokratischer Selbstermächtigung gewesen. Jetzt ist es eine etwas zu dankbar angenommene Gelegenheit, zum Abschied nochmal Kante zu zeigen, ohne dabei etwas riskieren zu müssen. Das ist schlechtes Timing. Oder Opportunismus. Diese beiden Eigenschaften sollte man lieber dem abgewählten Reality-Star überlassen.
In einer Welt, in der wir alle aus den bekannten Gründen plötzlich schlechter schlafen, das belegt gerade eine neue finnische Studie, in der wir vielleicht von einer Welt vor oder nach Corona träumen, sehen wir uns sicherlich, und das nicht nur am 11.11., nach dem einen oder anderen Prinzen oder der einen oder anderen Prinzessin. Denn davon gibt es ja auch nicht mehr viele. Da kommt es vielleicht gerade recht, dass Netflix uns alle mit seinen neuen Staffelstarts in andere Welten entführt. Darunter auch die 4. Staffel von The Crown, die opulente Serie über das britische Königshaus, in der auch Prinzessin Diana mit dabei ist. Zu Beginn war das ja alles noch märchenhaft. Als Diana aber dem britischen Fernsehjournalisten Martin Bashir ein Interview gegeben hat, das war in der BBC vor genau 25 Jahren, da sah es nicht mehr so rosig aus. Diana hatte sich von Charles getrennt und in dem Gespräch packte sie ziemlich aus. Damals galt das Interview als echtes Coup, doch nun häufen sich die Zweifel daran, ob die Dokumente echt waren. Einzelheiten dazu von unserer Korrespondentin in London, Christine Heuer.
Ist die BBC nicht besser als die Regenbogenpresse? Hat sie sich das Interview, in dem Prinzessin Diana über das englische Königshaus auspackte, mit Fälschungen und Lügen erschlichen, mit fingierten Kontoauszügen, die belegen sollten, dass die Royals Dianas engste Vertraute dafür bezahlten, sie auszuspionieren? Die Vorwürfe sind nicht neu und ja, sie stimmen. Tatsächlich hat Martin Bashir, der mit seinem Interview-Scoop berühmt und danach sehr reich wurde, die englische Prinzessin 1995 mit solchen Dokumenten geködert. Der Grafikdesigner, den er dafür benutzte, ist Matt Weasler. Bashir, damals noch ein unbekannter BBC-Redakteur, kannte Weasler, weil der kurz vorher noch für die Dokumentarsendung Panorama gezeichnet hatte. Nun bat er um ein dringendes Treffen. Weasler empfing Bashir noch am selben Abend bei sich zu Hause. Er sagte mir, dass er ein paar Kontoauszüge brauche. Er sagte, ich habe dieses Zeug gesehen, aber ich komme da nicht ran und ich brauche Kopien davon. Er lehnte es ab, selbst etwas aufzuzeichnen. Er sagte, nein, ich kann dir nur erzählen, wie die Papiere aussahen.
He refused to put pen to paper. He just said, no, I've got to brief you verbally.
Vor 24 Jahren hörten nicht viele Matt Weasler zu. Damals war die Geschichte, die dieser Tage in Großbritannien Schlagzeilen macht, schon einmal auf dem Markt. Wie heute schrieb auch damals schon die Mail darüber mit allen schmutzigen Details. Wie der ehrgeizige Bashir die depressive und verängstigte Diana damit fütterte, dass selbst ihr engstes Umfeld es auf sie abgesehen hätte. Wie ihr Bruder ihn der Prinzessin vorstellte, nachdem er die gefälschten Kontoauszüge gesehen hatte. Wie Bashir sich nach und nach Dianas Vertrauen erschlich und schließlich mit seinem Interview den vielleicht größten Scoop in der BBC-Geschichte landete. Es war das Interview, in dem die von ihrem Ehemann getrennt lebende Prinzessin von Wales Charles' Beziehung mit Camilla Parker Bowles öffentlich machte. »Wir waren zu dritt in dieser Ehe. Es war etwas überfüllt«, sagte sie auf Martin Bashirs Frage, ob Parker Bowles mitschuld sei am Scheitern ihrer Ehe.
»Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?«
»Well, there were three of us in this marriage.« So it was a bit crowded.
Schon ein Jahr nach dem Interview war die BBC gezwungen, Bashirs Methoden unter die Lupe zu nehmen. Wegen der Berichterstattung damals gab es eine interne Untersuchung. 1996 kam Tony Hall, damals und bis vor kurzem BBC-Chef, zum Ergebnis, Bashir sei zerknirscht, er bleibe aber ein ehrenwerter und ehrlicher Reporter, der bloß nicht genug nachgedacht habe. Schon damals entschuldigte sich die BBC öffentlich. Grafikdesigner Matt Whistler jedoch beschäftigte sie danach nie wieder.
It's a bit like blaming the pen for writing a nasty letter.
Das sei wie dem Stift die Schuld zu geben für einen gemeinen Brief, klagt Whistler heute. Der BBC-Spitze sei damals der Scoop wichtiger gewesen als die Wahrheit. Genau das ist bis heute der eigentliche Skandal, sagt Tom Bauer, Autor royaler Biografien.
The BBC covered up their own sins and it went right to the top.
Die BBC hat ihre eigenen Sünden verschleiert, und zwar bis in ihre oberste Führungsetage. Sie haben Whistler zum Sündenbock gemacht. Das ist die leichteste Übung. Leute, die etwas sagen, was ihnen nicht gefällt oder peinlich für sie ist, einfach auszublenden. 1996 ist die BBC noch rausgekommen aus dieser unangenehmen Angelegenheit. 2020 gelingt ihr das nicht mehr so einfach. Die neuen Zeitungsberichte, eine zweiteilige Doku über das Diana-Interview im englischen Privatfernsehen und die Neuauflage öffentlicher Vorwürfe von Dianas Bruder, all das führt jetzt zu einer neuen Untersuchung in der BBC. Intern gleichwohl unabhängig soll sie sein und gründlich. Der neue Chef Tim Davie beteuert, sein Haus nehme die Sache sehr ernst und wolle zur Wahrheit vorstoßen. Davie, wie seinerzeit Tony Hall, entschuldigte sich wieder öffentlich für seinen Sender. Martin Bashir, heute Religionsredakteur bei der BBC, konnte noch nicht befragt werden. Er erholt sich von einer schweren Herz-OP und einer Corona-Infektion. Allerdings wurde er dieser Tage in London fotografiert, mit Tüten auf dem Heimweg von einem Takeaway.
Wenn Bilder bröckeln. Christine Heuer berichtete über Zweifel an der Echtheit eines Interviews mit Lady Diana vor genau 25 Jahren. Schlechte Nachrichten, die verkaufen sich nach wie vor gut. Doch wenn die Weichen gerade wieder mehr Richtung Wahrheit eingestellt werden, dann könnte das auch eine Chance für den sogenannten konstruktiven Journalismus sein. Der NDR lud gestern zusammen mit der Hamburg Media School zum dritten Mal zum sogenannten Constructive Journalism Day ein. Und was die Gäste erwartete, das fassten der NDR-Hörfunk-Chefredakteur Adrian Feuerbacher und die Leiterin der Media School Alexandra Borchert zusammen.
Was ist gemeint mit konstruktivem Journalismus?
Konstruktiver Journalismus ist Journalismus, der zeigt, was funktioniert. Den ganzen Tag lang geht es ja immer auch darum, was nicht funktioniert und wo irgendwie Macht missbraucht wird oder wo irgendwas schief geht, irgendwelche Unglücke, wissen Sie selbst alle. Aber konstruktiver Journalismus zeigt einfach Perspektiven auf, wie man aus diesem Schlamassel wieder rauskommt.
Gerade das jüngere Publikum frage nach genau solchen Geschichten. Die Redaktion von NDR Info hat sich schon seit einigen Jahren diesen journalistischen Erzählansatz auf die Fahne geschrieben. In der regelmäßigen Rubrik Die Perspektiven berichten Reporterinnen und Reporter über Lösungsansätze, wie auch in einer neuen Podcast-Staffel. Laut Programmchef Adrian Feuerbacher geht es darum, ein breiteres Bild der Wirklichkeit abzubilden. Dass sich das lohne, zeigten die vielen positiven Rückmeldungen der Hörerinnen und Hörer.
Dass uns Menschen sagen, was ihr berichtet, hat immer weniger mit meinem Alltag zu tun, weil ich höre bei euch immer mehr Sachen, die krisenhaft sind, die nicht funktionieren, die den Bach runtergehen. Aber es gibt doch auch ganz viele andere Dinge auf der Welt. Also es gibt auf jeden Fall dieses ganz starke Signal und das Bedürfnis nach konstruktiveren, lösungsorientierteren Berichten.
Genau mit solchen konstruktiven Geschichten hat sich Zeitredakteur Bastian Berbner für den NDR-Info-Podcast 180 Grad Geschichten gegen den Hass intensiv beschäftigt. Seiner Ansicht nach sollten Journalistinnen und Journalisten viel öfter die Frage stellen, was können wir tun?
Sie zwingt uns nämlich automatisch, in der Gegenwart und in der Vergangenheit nach Dingen zu suchen, die funktioniert haben. Also nach irgendwelchen Sachen, die vorbildlich sind, aus denen man was lernen kann. Das sind dann in der Regel auch Dinge, die eben keine Ängste schüren, sondern Hoffnung machen.
Konstruktiver Journalismus müsse im Redaktionsalltag automatisch mitgedacht werden, selbstverständlicher werden. Bei allen Themen. Für lösungsorientierte Geschichten setzt sich auch das Solutions Journalism Network ein. Nina Fachot leitet das Netzwerk für Europa und schaltete sich per Bildschirm aus Frankreich dazu. Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, wie bereichernd es sei, auch ermutigende Beiträge zu hören. Dabei könnten Redaktionen auch die Nutzer mit einbeziehen.
First have them define the problem and then help you identify the solutions and then have them discuss the solutions and see what can be adapted to their own reality.
Ellen Heinrichs beschäftigt sich bei der Deutschen Welle mit der Digitalisierung. Sie ist die erste deutsche Stipendiatin am Constructive Institute in Dänemark. Ihr ist es wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten auch weiter kritisch berichten, auch über Lösungen. Das sei gerade wichtig wegen des zunehmenden Vertrauensverlusts in die Medien.
Ich warne davor, sich mit Lösungen gemein zu machen und sie sozusagen als Journalisten sich zu eigen zu machen und vor sich herzutragen.
Im Anschluss der Gesprächsrunde diskutierten die Expertinnen und Experten noch über Fragen, die online gestellt wurden. Wie die Frage, wie man lösungsorientierte Geschichten in Redaktionskonferenzen verkaufen könne. Noch gäbe es viele skeptische Stimmen. Zeitredakteur Bastian Berbner gab diese Antwort.
Diese Vorstellung, die leider noch sehr weit verbreitet ist, dass konstruktiver Journalismus und Lösungsjournalismus, egal wie man das bezeichnet, bedeutet, dass das Problem verschwiegen wird. Das habe ich nie verstanden, weil es ist genau das Gegenteil der Fall. So, da wo ein Problem ist, kann man eine Lösung erzählen. Das hängt unweigerlich zusammen.
Eine Hamburger Veranstaltung zum konstruktiven Journalismus, Charlotte Horn berichtete. Und immer, wenn ein neuer Tag anfängt, gibt es auch eine neue Zeitung.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Jörg Müller. Ich bin Redakteur bei der Stimmberg-Zeitung in Ohr-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen. Und wir berichten morgen über die große Investition unserer Stadt in den Bäderstandort am Rande des Waldgebiets der Haardt. Dort wird für insgesamt 23 Millionen Euro, was für eine überschuldete Gemeinde ein großer Batzen ist, das 1969 als Freizeitstätte Stimmbergpark eröffnete Freibad komplett neu gebaut und gleichzeitig die direkt nebenan befindliche 2004 eröffnete Maritimo-Freizeitanlage, das ist so ein Sport- und Spaßbad, ebenfalls modernisiert und attraktiviert. Und wir stellen vor, wann es fertig werden soll.
Und wir wollen noch einmal an eine Frist erinnern, die morgen ausläuft. Bis morgen sollte die Video-App TikTok verkauft sein. Das hatte Donald Trump vor dann genau 90 Tagen so angeordnet. TikTok hat jetzt eine Verlängerung um 30 Tage beantragt, aber dazu keine Rückmeldung von der US-Regierung erhalten. Deshalb habe man jetzt den Rechtsweg beschritten. Das Schweigen aus dem Weißen Haus mag damit etwas zu tun haben, dass Trump während des Wahlkampfs sein Interesse an TikTok verloren hat. Wohl deshalb, weil eine schneller Verkauf an ein US-Unternehmen gescheitert war. Da hatte sich wohl jemand verpokert. Nach den Nachrichten hören Sie hier den Büchermarkt. Hier am Mikrofon war Antje Eilroggen. Ihnen noch einen schönen Tag.